Vernetzt, der Telekom-Podcast.
Heute geht es um etwas, das schon längst in deutschen Klassenzimmern angekommen ist, auch wenn nicht jede Lehrkraft davon begeistert ist, nämlich um künstliche Intelligenz oder genauer gesagt um die Frage, wie KI das Lernen verändert. Damit herzlich willkommen zu Vernetzt-Podcast. Hier sind wieder die Schmorbachs. Mein Name ist Nicole Schmidt
und Sandra Rohrbach. Hallo. Stellt euch mal vor, ihr sitzt an den Hausaufgaben fest, versteht eine Aufgabe nicht und habt niemanden zum Fragen. Früher hieß es da ja vielleicht, boah, Pech gehabt, lass ich mal liegen. Heute fragen die Schülerinnen und Schüler einfach eine KI.
Dazu kann auch unser heutiger Gast Jakob Chamont eine ganze Menge erzählen. Er ist nämlich Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, die sich intensiv mit dem heiß diskutierten Thema KI in der Bildung beschäftigt. Schön, dass du da bist, Jakob.
Vielen Dank für die Einladung.
Jakob, starten wir mal mit was Persönlichem. Wenn du heute noch mal 15 Jahre alt wärst, wofür würdest du ChatGPT vermutlich als allererstes nutzen?
Das ist eine gute Frage. Also sagen wir mal so, mit 15 war ich ja in der 10. Klasse und in der 11. Klasse habe ich Physik-Leistungskurs und Mathematik-Leistungskurs gewählt. Aber ich war nicht gut. Und das heißt, da gäbe es mit Garantie auch die eine oder andere Sache, wo ich den kürzeren Weg genommen hätte mit KI. Aber ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, als ich darüber nachgedacht habe, weil zu der Zeit war ich auch sehr begeistert oder als Teenager so für Themen, wo man in der Bibliothek gegangen ist und so damals in den Computern ja so in so richtige Suchbibliotheken gesucht haben. Und ich glaube, da hätte ich auch die eine oder andere Thema vielleicht schneller mit KI rausgefunden haben, als sämtliche Bücher zum Thema XY gelesen habe. Also ich glaube schon, dass man auch als Teenager den kürzeren Weg nehmen.
Und wenn du jetzt weiter denkst, ne, du in deiner Funktion bei der Telekom-Stiftung, ihr habt ja seit 20 Jahren diese Bildungsthemen im Blick bei der Stiftung und macht auch diesen Trendmonitor KI in der Bildung. Erinnerst du dich da auch wiederum an den Moment, wo KI zum ersten Mal bei euch eine Rolle gespielt hat?
Ja, also ich habe ja länger mit dem Thema Digitalisierung und Schule gearbeitet. Also ich war ja schon als Lehrer in Dänemark in den Nullerjahren total begeistert von meinem Nokia und wie man sozusagen mit einem Nokia-Handy auch spannende Aufgaben für Kinder machen konnte. Und das hat sich ja sozusagen weiterentwickelt immer. Und natürlich erinnere ich auch in der Zeit so November 22, als alle plötzlich über diesen Buchstabenkombination ChatGPT gesprochen haben. Und lustigerweise auch ein kleines Geheimnis, das war in der Zeit, wo ich mich beworben habe für die Stelle in der Telekom-Stiftung.
Und du hast dein Bewerbungsgespräch mit ChatGPT
vorbereitet. Das nicht. Aber tatsächlich habe ich schon gesagt, wo es darum ging, welche Themen müssen wir eigentlich auch für die Zukunft beackern. Denn natürlich das Thema mit aufgenommen und gesagt, das wird Schule verändern. Und hier müssen wir natürlich als Stiftung auch ganz genau hinschauen, was heißt das für Schule, was heißt das für das Lernen, vor allem was heißt das für das Prüfen. Und ja, vielleicht hat das auch einen Ausschlag gegeben, dass sie mich am Ende da gewählt hat.
Jakob, machen wir mal den Realitätscheck. Also wir haben gesehen, du würdest KI nutzen als Schüler. Aber was glaubst du, wie viele Schülerinnen und Schüler nutzen heute schon ganz selbstverständlich KI in der Schule? Und was glaubst du, sind die Lehrkräfte darauf vorbereitet?
Boah, ich glaube, hier muss man gut aufpassen. Also es gibt ja viele Untersuchungen, zum Beispiel die GYM-Studie, die gerade gesagt haben, dass 74% der 12- bis 19-Jährigen täglich KI nutzen für die Aufgaben, auch in der Schule. Die Frage ist tatsächlich, ob das wirklich die richtige Nutzung von KI im Klassenzimmer ist oder ob es wieder, was wir immer so Schatten-KI nennen, also sozusagen unter dem Tisch.
Also Nutzung so auf eigene Faust.
Richtig, ganz genau. Und vielleicht auch nicht mit den datenschutzkonformen Anwendungen, die in Schule an manche Orten leider ja nur für Schülerinnen und Schüler zugänglich ist. Das heißt, ich glaube, wir haben eine hohe Nutzung bei Schülerinnen und Schülern. Das merken wir auch, wenn wir mit unseren Schulprojekten mit den Kindern und Jugendlichen sprechen. Bei den Lehrern ist es, glaube ich, genauso. Also in unseren Untersuchungen hören wir auch, dass ganz viele Lehrkräfte tatsächlich auch KI oft einsetzen. Die große Frage ist aber natürlich, wie und wird es lernförderlich eingesetzt? Und ich glaube, hier haben wir die größte Herausforderung im ganzen Feld, weil man kann KI nutzen, um einen Weg zu kürzen, so hätte ich das ja vielleicht damals auch schon eingesetzt, habe ich ja gerade verraten. Aber das Wichtige ist ja gerade, dass Lehrkräfte vor allem wissen, wie setze ich KI lernförderlich ein? Wie setze ich das ein, um individualisierte Aufgaben hinzubekommen, vielleicht auch an einer und anderer Ort Zeit zu sparen? So, das heißt, die Nutzung ist hoch, aber ich glaube, wir haben immer noch viel Luft nach oben im Sinne von der sinnvolle lernförderliche Einsatz.
Vielleicht nochmal nachgefragt bei den Lehrern und deren Einsatz. Du hast ja gesagt, sie machen das schon. Machen sie das im Unterricht oder in der Vorbereitung? Also, dass sie sagen, hier, Chatty, mach mir mal irgendwie 3 Übungsaufgaben für den Bereich XY.
Also das hören wir gerade. Wir haben in dem Trendmonitor Spezial genau diese Fragen auch an Lehrkräfte gestellt. Wie oft nutzt ihr KI und wie? Und da sagen 90%, dass sie auch KI täglich oder fast täglich einsetzen. Aber das ist nämlich genau vor allem eigentlich in der Unterrichtsvorbereitung. Also Elternbriefe formulieren, Packlisten für Klassenfahrten, differenzierte Unterrichtseinheiten oder vielleicht auch Unterrichtspläne. Und da muss ich auch sagen, als ehemaliger Lehrer, das macht total Sinn. Weil ich muss ja sozusagen immer an der Heterogenität eines Klassenzimmers reagieren. Und das dauert halt lange, Arbeitsblätter in 3, 4, 5 Niveaustufen zu machen. Und wenn KI hier unterstützen kann, ist es super.
Mhm. Habt ihr da, Jakob, Erfahrungen, ob es Unterschiede gibt zwischen Grundschulen und Oberschulen oder ist das gleich ausgeprägt?
Es gibt ja gerade eine große Diskussion darüber, wann es sinnvoll ist, KI einzusetzen. Und hier ist es ja wieder auch die Frage, wie. Also wir sollten nicht da viel, glaube ich, diskutieren, ob KI in Schule sinnvoll ist, weil das ist es. Aber wie? Und da ist ein großer Unterschied. Natürlich kann man in der Grundschule mit einfachen Sachen wie zum Beispiel Bildgenerierung oder Geschichten erzählen oder Vorleseunterstützung, wo ja KI wunderbar helfen kann. Und wenn man aber wirklich mit komplizierten Prompten anfangen soll, wenn man mit Agenten arbeiten soll, dann ist es natürlich eher in den höheren Klassen, in Sek 1 oder Sek 2. So, das heißt, da ist natürlich ein Unterschied. Und das Gleiche gilt für Lehrkräfte. Wir haben mit der Dieter-Schwarz-Stiftung gemeinsam den KI-Schulpreis auch vergeben, dieses Jahr das erste Mal. Und da hatten wir total interessante Einreichungen. Wir waren ganz begeistert. Wir hatten von 191 Schulen Einreichungen von ganz Deutschland und wir hatten alle Schulformen dabei. Mhm. Aber es waren natürlich große Unterschiede zwischen ein großes Gymnasium, wo sie mit 1700 Schülern wirklich KI überall in allen Fachbereichen, in allen Klassenstufen eingeführt haben und wirklich sinnvoll, beeindruckend genutzt. Oder eine ganz, ganz klitzekleine Grundschule, die für den Lehrkräften ein Tool entwickelt haben. Man hat immer im Lehrerzimmer so einen Krisenhelfer, wenn irgendetwas passiert, was tue ich? Und das hat die Schulleitung digitalisiert mit einer KI, sodass ein Lehrkraft einfach wirklich per Sprachsteuerung im Schulhof fragen kann, Kind hat sich verletzt, was muss ich tun? Mhm. Und das sind natürlich total unterschiedliche Anwendungen von KI im Unterricht, für den Unterricht und auch für die Verwaltung. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung. Wir müssen breit denken und auch an den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Schulen im Blick haben, wenn wir KI sinnvoll im ganzen Bildungssystem einsetzen wollen.
Jetzt ein wichtiges Stichwort beim Lernen ist ja immer das Thema Chancengerechtigkeit. Wie siehst du das? Kann denn die KI dazu beitragen, Bildung gerechter zu machen? Oder profitieren am Ende eher doch dann diejenigen davon, die sowieso schon bessere Voraussetzungen mitbringen?
Du hast ja eigentlich genau alles gesagt. KI kann ein Schlüssel zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit sein, weil KI viel einfacher als eine Lehrkraft, das Lernen so aufbereiten, dass es genau zu meinen Notwendigkeit als Schüler zugeschnitten wird. Auf der anderen Seite, genau wie du sagst, wir haben eine Situation in Deutschland, wo nicht jedes Kind einen Zugang zu einem datenschutzkonformen KI-Tool hat. Es hat sich sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ich muss auch hier sagen, ich schimpfe gerne mit Deutschland, aber hier haben die Länder tatsächlich auch gemeinsam reagiert und versuchen, einen datenschutzkonformen Chatbot für die meisten Länder sozusagen schnell auszurollen. Das ist auch einigermaßen gut gelungen.
Wie heißt der?
AIS-Chat. Es hieß früher Telly, jetzt heißt es AIS-Chat. Und es gibt natürlich auch andere Anbieter auf dem Markt. Also das heißt, es passiert was. Aber solange, dass wir nicht sichergestellt haben, dass alle Kinder Zugang dazu, kann genau auch diese Ungleichheiten zu weniger Chancengerechtigkeit führen. Und dann ist es wie bei den Büchern zu Hause, dass da, wo die SchülerInnen von zu Hause aus gut unterstützt werden, ob es dann mit Büchern oder mit einem Chatbot ist oder ein Tool, dann haben wir wieder hier ein Problem mit der Chancengerechtigkeit.
Gibt es denn etwas, wovon die Telekom-Stiftung im Umgang mit KI überzeugt ist, woran sich aber das Bildungssystem vielleicht eben noch nicht so ganz herantraut?
Bildung in Deutschland ist komplex. Es gibt ganz, ganz viele Akteure, die da mitwirken. Und das bedeutet natürlich auch, eine schnelle Welle mit Ausrollen von irgendetwas geht in Deutschland nicht so einfach. Das, glaube ich, wissen wir alle. Und das hat natürlich Konsequenzen. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich als Telekom-Stiftung da zu unterstützen, wo es sinnvoll ist. Und das bedeutet zum Beispiel, den Überblick zu geben mit unseren Studien, Orientierungsunterstützung, wenn ich neue Tools einführen muss. Worauf muss ich achten, wenn ich als Lehrkraft oder Schulleitung KI einsetzen will? Und da, wo wir auch versuchen zu unterstützen, wir sind ja eine MINT-Bildungsstiftung. Also das heißt, wir haben die Naturwissenschaften, Mathematik und Co. im Blick. Und wir versuchen auch da ganz genau hinzuschauen, wie verändern sich die MINT-Fächer mit KI? Vielleicht habt ihr das mitbekommen, also der Chemie-Nobelpreis war ja ein KI-Projekt, wo plötzlich es möglich war, mit AlphaFold neue Berechnungen zu machen, die gar nicht möglich war, vor KI kam. Und das hat natürlich eine Einwirkung auf das Fach. Und genau das wollen wir auch versuchen, die Schulen zu zeigen. Wie kann denn KI nicht nur das Lernen einfacher machen oder personalisierter machen, sondern auch ganz, ganz neue Perspektiven für die Fächer einbringen. Und das müssen die Lehrkräfte natürlich auch lernen. Dann kommen wir zur nächsten Herausforderung, die Lehrkräftebildung.
Jakob, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ihr arbeitet bei der Telekom-Stiftung auch sehr viel mit den Lehrkräften, den Bildungsforschern und Schulen zusammen. Ihr habt in den letzten Monaten viel über den Einsatz von KI gelernt. Was habt ihr da vielleicht gelernt, was ihr anfangs völlig anders eingeschätzt habt? Und gibt es auch Risiken und Gefahren im Bildungssystem, die ihr seht? Denn die Diskussion tobt ja schon hin und her. Das hat Licht und Schatten, ne?
Natürlich hat es Licht und Schatten wie alles andere. Also ich würde sagen, als wir zum Beispiel den KI-Schulpreis ausgeschrieben haben, wussten wir nicht, wie viele Schulen sich bewerben. Wir wussten nicht, in welcher Qualität diese Einreichungen kamen. Und wir wollten ja hier ganz genau von den Besten in Deutschland lernen. Und als wir denn da saßen und haben uns vertieft in den vielen Bewerbungen, war ich super beeindruckt davon, wie der Qualität der Bewerbungen war. Dass wirklich Schulen sehr, sehr weit sind. Auf der anderen Seite zeigt es denn natürlich auch, wir nur in Anführungsstrichen 192 Bewerbungen bekommen, dass auch viele Schulen erst auf dem Weg sind. Und das ist vielleicht auch auf der anderen Seite, es gibt natürlich große Bedenken auch. Wir haben gerade eine Studie dazu gemacht, wie die Regelwerke für KI aussehen. Und das ist ganz interessant, wenn man auf EU-Ebene, auf Bundesebene und auf Länderebene schaue, gibt es in Deutschland 56 Regelwerke. Und wenn man die so analysiert, was wird geregelt, no wonder, wird natürlich in den allermeisten Fällen den Datenschutz in den Vordergrund gestellt. Aber zum Beispiel solche Themen wie, wir haben gerade über Arbeitsblätter gesprochen, wie Urheberrecht eine Rolle spielt für Lehrkräfte, das wird kaum beschrieben. Das heißt, viele Lehrkräfte fühlen sich auch alleingelassen. Sie wissen nicht, was dürfen wir und was dürfen wir nicht. Kann ich irgendwie ein KI-Tool einfach einsetzen oder muss ich erstmal sichern, dass die Datenverarbeitung in Ordnung ist? Natürlich müssen sie das, aber die fühlen sich unsicher. Und dann ist es einfacher, das zu lassen, als einfach loszulegen. So, hier haben wir echt eine Herausforderung. Und gerade im Moment wird denn natürlich auch über das Thema De-Skilling, also wenn ich einen Lernweg verkürze, verlerne ich denn nicht die Möglichkeit, selber zu lernen? Also wenn ich immer nur eine Frage eingebe beim Chatbot und ich kriege eine Antwort raus, dann muss ich mich ja nicht anstrengen. Und das ist eine große Diskussion.
Der Hirnmuskel wird nicht trainiert.
Ganz genau. Also ich verlerne das Lernen. So. Und da redet man viel darüber, ist es nur das Thema De-Skilling, also dass ich weniger Kompetenzen aneigne? Oder wenn ich KI lernförderlich einsetze, können wir denn über eine Reskilling oder eine Upskilling sprechen? Also muss ich denn eigentlich nicht viel andere und wichtigere Kompetenzen vielleicht auch für die Zukunft erlernen? Also zum Beispiel das Reflektieren. Wenn ich eine Antwort von einer KI komme, kann ich den bewerten? Kann ich sagen, ist es falsch oder ist es richtig? Oder macht es Sinn, das, was der KI ausgespuckt haben? Das heißt, wir brauchen also völlig nicht neue, aber vielleicht vermehrt andere Kompetenzen, als wir bis jetzt in Schule vermittelt haben. Und das ist eine große Diskussion. Und ehrlich gesagt sind wir da selber auf der Suche nach Antworten. Und deswegen ist es so spannend, mit PraktikerInnen auf der einen Seite zu arbeiten und natürlich auch mit der Wissenschaft, um irgendwie die richtigen Antworten für die Zukunft zu finden.
Jakob, ein Thema, was ja alle Eltern und Schüler beim Thema KI immer beschäftigt, sind die Prüfungen. Ja, also darauf wollen wir jetzt nochmal genauer einsteigen. Welche Herausforderungen gibt es da bei der Bewertung von Prüfungen, beim Absolvieren von Prüfungen? Auf was muss man sich einstellen?
Naja, es ist ja ganz klar, wenn eine Maschine plötzlich die Antworten sofort geben kann, wenn eine KI den bayerischen Abitur bestehen kann, dann ist es ja klar, dass wir nicht so prüfen können, wie wir bis jetzt gemacht haben. Kleine Klammer auf, das konnten wir auch nicht vorher, haben wir uns nur eingebildet, Klammer zu. Das heißt, wir brauchen natürlich völlig andere Aufgabenformate und Prüfungsformate. Wir müssen sichern, dass die Kinder, wie gesagt, lernen, wo setze ich KI ein und wenn ich das tue, wie mache ich das? Wie kennzeichne ich das? Und wie argumentiere ich auch, warum habe ich hierfür eine KI eingesetzt und warum nicht? Ich glaube, das ist aber nicht nur für Schule ein wichtiges Thema. Wir haben auch plötzlich in der Stiftung spannende Situationen gehabt, wo ein Bewerber in einem Anstellungsgespräch gesagt hat, ja, ich habe KI genutzt und. Und da hatten wir eine große Diskussion. Ist das eigentlich positiv oder negativ? Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir facen müssen, also dass KI da ist und dass wir herausfinden müssen, wann setze ich das richtig und gut ein. Sind wir zurück in der Schule, ist es natürlich klar, ich kann die Kinder nicht nach Hause schicken und sagen, Hausaufgabe bis übermorgen abgeben. Und da haben wir wieder der Bildungsungerechtigkeitsthema, wenn der Hälfte der Schüler zu Hause ein KI haben und die setzen den ein und bei den anderen nicht, dann haben wir nicht die gleichen Bedingungen. Deswegen müssen wir natürlich darüber nachdenken, welche Prüfungen wollen wir, dass KI mit dabei sind. Und dann müssen wir auch sichern, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, KI zu nutzen und natürlich das auch vorher gelernt haben. Und wo brauchen wir natürlich auch Prüfungen, wo KI keine Rolle spielen? Also das heißt, wir werden meines Erachtens viel mehr mündliche Prüfungen haben müssen. Wir werden Prüfungen mit und ohne Hilfsmittel haben, so wie wir das eigentlich auch von der Mathematik früher kennen.
Offizielle Hilfsmittel, ja.
Ganz genau, offizielle Hilfsmittel. Also es gibt ja auch Prüfungen in Mathematik, wo ich keinen Taschenrechner nutzen darf und da, wo ich das nutzen muss. So. Und ich glaube, wie gesagt, das Thema Reflektieren darüber, was habe ich von der KI rausbekommen und wie schätze ich das ein? Wie nutze ich meine eigene Lebenserfahrung? Wie parallelisiere ich das zu meinem Alltag als Schülerin in der Schule? Diese Prüfungen müssen wir viel vermehrt einsetzen. Dafür gibt es keine oder weniger Kultur in Deutschland. In Dänemark, wo ich herkomme, ist es gang und gäbe. Aber wir müssen uns denn auch davon verabschieden. Natürlich kann man nicht alles, was man auch mündlich höre, 1:1 vergleichen. Also das heißt, wir werden auch andere Kriterien finden, um die Prüfung zu beurteilen. Und das ist eine Herausforderung für Schule. Aber das ist der einzige richtige Weg nach vorne. Zum Beispiel, also ich komme ja früher aus dem Sprachdidaktik. In Deutschland liebt ihr ja Vokabeltests. Mhm. Und ich glaube, Vokabeltest hat nie funktioniert. Mhm. Das hat man sich irgendwie erdacht, dass man dadurch Sprachen lernt. Aber heute haben wir eine KI, womit ich als Schüler ein Gespräch führen kann. Und das ist doch eine viel bessere Prüfung, als es ist, 10 Vokabeln auf den Zettel aufzuschreiben.
Das finde ich ist ein super Beispiel. Ich erinnere mich an meine Latein-Vokabeltests.
Ja, genau. Nee, du kannst ja auch jetzt heute eine Fremdsprache lernen mit KI.
Das tue ich im Übrigen.
Sehr gut.
Ja. Jakob, du hast viel erzählt, was sich ändern müsste. Zum Schluss wollen wir von dir gern wissen, wenn du eine Aufgabe, eine Schulaufgabe sofort abschaffen könntest, weil sie durch KI besser lösbar wäre. Was wäre das für dich?
Aber ich glaube, dann muss ich leider mich wiederholen. Also ich meine wirklich, das Thema Vokabeltest ist so klassisch, weil ich meine, das ist eine stupide Wiederholung von irgendetwas. Und das geht natürlich in vielen Bereichen. Das Zusammenfassen, das Kürzen, ohne dass ich selber mich ins Spiel bringen muss. Natürlich muss ich auch als Mensch lernen, zusammenzufassen. Ich muss lernen, ein Resümee zu bauen. Aber wenn ich nur einen Text zusammenfasse, dann hat es keinen Sinn. Wenn ich aber den Text zusammenfasse und sage, wie passt das zu meinem Leben und was habe ich davon für mich ausgezogen, dann ist wieder der Mensch mit im Spiel und dann gibt es einen Grund, warum ich das tun muss. Und ich glaube, diese Sinnfrage aller Prüfungen müssen wir uns unbedingt stellen. So wie wir die ja auch stellen im Arbeitsalltag. Macht es heute Sinn, dass jemand sitzt und Protokoll schreibt? Fragezeichen. Oder wo können wir KI so einsetzen, dass wir Zeit für was anderes bekommen, aber uns nicht dümmer machen? Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Jakob, also vielen, vielen Dank. Du hast uns da schöne Impulse gegeben und auch mir mitgegeben, wie ich vielleicht in Zukunft besser mit meinen Kindern zu Hause lernen kann oder auch nicht. Wir nehmen auf jeden Fall mit, KI wird der Schule und Schülerinnen und Lehrern ordentlich Dampf machen.
Ja, Jakob, vielen Dank, dass du da warst. Und damit, liebe Hörer, verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr demnächst wieder bei uns dabei seid. Tschüss.